Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Der Termin ist gesetzt. Am Vormittag eines jeden 27. Januar wird im Deutschen Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. An dem Tag, an dem 1945 sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz erreicht und befreit haben. Den 27. Januar hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2005 zum internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt. Da war er seit 9 Jahren bereits nationaler Gedenktag in Deutschland. Und somit Reden, Musik und Schweigen, Kranzniederlegungen, mahnende Worte und Appelle, sichtbare Zeichen und Aktionen im Netz und an historischen Orten auch heute wieder am 27. Januar 2022. Im Bundestag sprach am Vormittag die 87-jährige Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher und Israels Parlamentspräsident Mickey Levy. Zum Ende seiner Rede schlug er das Originalgebetbuch eines deutschen Jungen auf, der den Holocaust nicht überlebt hat. Levy rezitierte das Kaddisch, das jüdische Gebet, das stellvertretend für die Verstorbenen gesprochen wird. Und er schlägt das Buch zu. Mickey Levy, Präsident der Knesset, heute bei der Feierstunde am Holocaust-Gedenktag. Mit dem Gedenken, dem Erinnern und Vergessen, mit Erinnerungskultur und Gedächtnisgeschichte beschäftigt sich seit langem die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. 2018 wurde sie gemeinsam mit ihrem Mann Jan ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Die Gedenkstunde im Bundestag hat Tradition, ist zum Ritual geworden. Frau Aßmann, ist das nicht das Gegenteil von lebendigem Gedenken, von einer zeitgemäßen Art des Erinnerns?
Ich glaube, das ist ein ganz tief sitzendes Missverständnis, was immer wiederholt wird. Das Ritual ist Teil des Gedenkens und es kann sogar auch der Kern des Gedenkens sein, wie wir gerade eben bei diesen unglaublich ergreifenden Worten des Kaddischgebets gehört haben. Der Kern ist, dass es Worte sind, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und in diesem Fall auch noch ein Gebet, das der Toten gedenkt. Und so vieler Toten auf einmal, da bricht tatsächlich dann auch die Stimme weg. Und insofern hat Ritual einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert im Gedenken selbst. Und das ist etwas, an das wir heute ganz deutlich erinnert wurden.
Aber besteht nicht beim Ritual auch immer die Gefahr der Erstarrung? Immer der gleiche Ablauf, eine Rede, ein Musikstück, noch eine Rede, Applaus und dann Abtritt?
Ja, wir haben ja gemerkt, dass es mehrere Sprachen des Gedenkens gibt, die heute hier zusammenkamen. Also die erste Stimme war die der persönlichen Erinnerung, die auch aus dem Körper herauskommt und auch von den Affekten immer wieder unterbrochen wurde. Also wir haben beigewohnt, dass Erinnern nichts Kognitives ist, sondern da ist der ganze Mensch involviert. Und das junge Mädchen steht plötzlich auch noch einmal mit ihren Gefühlen vor uns, wenn sie über ihre Puppe Marlene spricht. Das ist eine ganz andere Sprache. Und dann gibt es natürlich die Sprache der Politik, die haben wir auch gehört. Aber diese drei Sprachen, das Gebet, die persönliche Erinnerung und die Politik, zeigen zusammengenommen, wie komplex und vielstimmig die Erinnerung ist.
Ja, und dann ist da auch noch der Gegenstand, nämlich Mickey Levy hat dieses Gebetbuch mitgebracht, ein Gebetbuch, das ein Junge in Deutschland 1938 zu seiner Bar Mitzwa geschenkt bekommen hat, der aber sein Leben eben nicht leben durfte. Ist das also auch eine richtige Geste im Sinne einer gelungenen Erinnerungskultur, nämlich ein Schicksal greifbar zu machen anhand eines Gegenstandes?
Ja, unbedingt. Anhand eines Gegenstandes, der ja auch der Vernichtung ausgesetzt war, dem Vernichtungswillen. Es ging ja nicht nur um den Mord an Millionen von Menschen, sondern ihre ganze Kultur und Religion sollte unwiederbringlich verschwinden.
Hat so ein Gedenktag, denn jedes Jahr am 27. Januar findet so eine Feierstunde statt im Parlament, hat so ein Gedenktag auch womöglich etwas unfreiwillig Entlastendes eigentlich? Also nach dem Motto, wir erinnern ganz intensiv am 27. Januar. Das nimmt uns vielleicht in gewisser Weise auch ein Stück weit die Pflicht für das restliche Jahr?
Das ist immer genau so bei Festen, die einmal im Jahr wiederkehren. Weihnachten, da konzentriert man sich auch nur einmal im Jahr auf diese Geschichten und singt diese Lieder. Aber in diesem Fall ist das ja auch nicht der einzige Gedenktag. Wir haben ja auch noch den 9. November. Und ich finde sehr interessant, wie sich das, ohne dass es einer wirklichen Regie bedurfte, die dahinter stand, wie sich das verteilt. Auf der einen Seite in Berlin das offizielle Gedenken, das der Staat organisiert, diese Gedenkstunde, und auf der anderen Seite das, was in den Städten, in den Kommunen vor Ort passiert und wo das Erinnern lokal wird und wirklich die Spuren der Geschichten, wo sie sich ereignet haben, wieder aufgesucht werden.
Jetzt haben Sie den 9. November angesprochen, heute eben der 27. Januar. Das sind zwei ganz präsente, ganz prominente Gedenktage. Besteht aber nicht auch die Gefahr, dass andere Termine, die Anlass zur Auseinandersetzung mit der Geschichte bieten würden, dass die hinten überfallen? Der 8. Mai zum Beispiel, der Tag des Kriegsendes.
Ja, zunächst einmal haben wir ja gesehen, dass der 20. Januar jetzt erst nach 80 Jahren eine so starke Wiedervergegenwärtigung erfahren hat, also die Wannsee-Konferenz, und er ist ja jetzt auch durch UNO-Beschluss mit zu einem Gedenktag erhoben worden. Also die Gedenktage vermehren sich gerade noch. Aber der 8. Mai ist ein ganz wichtiger Tag, und das ist sehr schade, dass der runtergerutscht ist und immer nur noch im Turnus von 5 oder 10 Jahren Berücksichtigung findet. Die Esther Bejarano, auch Holocaust-Überlebende, die ja kürzlich erst gestorben ist, der war das ein großes Anliegen, dass dieser Tag der Befreiung dazukommt, weil das nämlich ein Tag wäre, an dem man auch wirklich feiern könnte und eine Stimmung auch der Freude und des Miteinanderfeierns von etwas, was gelungen ist, begehen könnte.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sagte gestern bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen in Brandenburg, es gebe kein Ende der Verantwortung. Damit reagiert er auf Stimmen von rechts, die genau das nämlich fordern. Frau Aßmann, welche Rolle spielt die Schuld der Täter heute noch?
Ja, also die Schuld steht im Zentrum, aber nicht alleine. Denn die Schuld, und das sind die Worte, die die Überlebenden, die in die Schulen gehen, ja immer ihren Klassen gesagt haben, ihr seid nicht schuldig für das, was geschehen ist, aber ihr tragt Verantwortung dafür, dass es sich nicht wiederholt. Also auf den Genozid kann ein Nemozid folgen, ein Gedächtnismord. Und der muss weiterhin verhindert werden. Und im Erinnern an diese Tat liegt ja ein Schrecken. Aber es ist auch ein Schrecken, der uns wach hält und diese Erinnerung auch weitergeben lässt an weitere Generationen, die auch nicht unmittelbar was mit dieser Geschichte zu tun haben.
Stichwort Erinnerung. Das Holocaust-Gedenken ist zum Inhalt einer neuen Erinnerungskonkurrenzdiskussion geworden, wenn ich das mal so formulieren darf. Im sogenannten zweiten Historikerstreit geht es um die Frage, ob man der dunklen Kapitel der Kolonialismusgeschichte überhaupt gebührend gedenken kann, wenn das Gedenkthema Nummer 1 immer und immer wieder die Verbrechen des Nationalsozialismus sind. Alaida Aßmann, wie positionieren Sie sich in dieser Debatte?
Ja, eigentlich ganz einfach. Für mich ist es selbstverständlich, dass diese Kernerinnerung des Holocaust, die ja mühsam genug aufgebaut wurde mit einem langsamen Crescendo und jetzt auch gerade wieder in einer Krise steht, wo die bevorstehende Abwesenheit der Zeitzeugen etwas ist, worauf wir uns einstellen müssen. Also, dass diese Erinnerung fest im Zentrum unserer deutschen Identität steht. Aber ich sehe darin in keiner Weise eine Ausschlussfunktion, dass man nicht sich im Sinne dieser Erinnerung auch anderer Verbrechen in der eigenen Geschichte annehmen kann, deren Opfer noch nicht genügend gewürdigt sind und deren Täter auch noch nicht benannt sind. Also im Gegenteil, gerade im Lichte dieser Erfahrung sehe ich das eher als eine Fortsetzung dieses Erinnerungsprojekts und in keiner Weise als eine Konkurrenz.
Wir haben Anfang der Woche hier in Kultur heute über eine Untersuchung der Arolsen Archives gesprochen, die den Bezug der sogenannten Generation Z, das sind also so die ungefähr ab 2000 Geborenen, zur NS-Geschichte erforscht hat. Und eine Erkenntnis dieser Studie war, dass die jüngere Generation bei der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit häufig einen Bezug zu ihrer persönlichen Alltagswirklichkeit suchen. Und könnte man fast zynisch sagen, an Antisemitismus, an Rassismus und rechtem Gedankengut mangelt es uns heute nicht. Also nochmal zynisch nachgefragt, beste Voraussetzung also für eine intensive Beschäftigung auch noch in Zukunft?
Genau in diesem Sinne. Und ich würde sogar auch sagen, dass Herr Levy das auch angesprochen hat. Er sprach ja von der Vision für die Zukunft. Und da hat er angesprochen, dass es die Werte der Demokratie sind, die wir schützen, indem wir dieses Erinnerungsbündnis aufgebaut haben. Ein einzigartiges, wo sich nämlich eine Nation im Falle von Deutschland einer Verbrechensgeschichte erinnert, um eine bessere Zukunft zu schaffen und auch ebenso etwas wie eine Umwertung der Werte zu erreichen. Wir haben ja unsere Werte nicht durch die Französische Revolution gewonnen. Wir mussten sie uns durch ein Kapitalverbrechen erobern. Und diese Erinnerung ist dann wiederum die Möglichkeit, eben diese Demokratiewerte der Toleranz, der Freiheit und Mitmenschlichkeit in der Gesellschaft zu verankern für die nächste Generation.
Ich möchte noch mal eine zweite Studie zitieren. Der Jüdische Weltkongress hat nämlich eine vorgelegt, die unter anderem zum Ergebnis hat, dass das Wissen der Deutschen über den Holocaust abnimmt. 60% können nicht korrekt sagen, dass 6 Millionen Juden im Holocaust ermordet worden sind. So ein Ergebnis dieser Studie. Frau Aßmann, wie wichtig ist Faktenwissen? Wie wichtig ist es, dass man genau diese Zahl parat hat?
Ja, das Faktenwissen ist umso wichtiger, je mehr Desinformation grassiert. Auf der einen Seite in den sozialen Medien und im Internet, aber auch in dem Sinne, dass sich die nachfolgenden jüngeren Generationen auch noch für diese Ereignisse interessieren und einen Bezug zu ihnen herstellen können. Und das kann auf der einen Seite über die Schule geschehen und das kann in diesem Lande natürlich auch durch die vielen Spuren dieser Geschichte geschehen, die ja überall noch greifen. Sind. Man kann sich in jeder deutschen Stadt orientieren und diese Geschichtsschicht aufsuchen. Also ich glaube, der Schlüssel dafür ist, dass die Überzeugung, dass diese Geschichte noch etwas mit mir zu tun hat. Wenn man diese Information, es ist ja nicht nur eine Information, sondern wenn man diese Verbindung, diese Relevanz, die Bedeutung des Ereignisses für die Menschen herstellt, dann bleibt sie lebendig.
Dann bleibt sie lebendig und zwar nicht nur am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag. Das war die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. Auch dieses Gespräch können Sie nachhören oder weiterempfehlen, denn Sie finden es in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Lev heißt auf Hebräisch Herz und dieses vielsagende Wort hat die israelische Choreografin Sharon Eyal ihrer eigenen Kompanie als Namen gegeben. Auf der ganzen Welt ist Eyal unterwegs, arbeitet an renommierten Häusern, auf wichtigen Bühnen und mit namhaften Tänzerinnen und Tänzern. Das letzte Mal haben wir hier in der Sendung über ihre Zusammenarbeit mit dem Corps de Ballet der Pariser Oper berichtet. Also Sharon Eyal ist weltweit gefragt. Doch man darf die Namensgebung wohl so deuten, ihr Herz gehört der eigenen Kompanie. Und mit der ist sie zurzeit in Berlin im Kraftwerk, einem ganz besonderen Veranstaltungsort. Höhepunkt gestern Abend, die Premiere ihrer jüngsten Produktion mit dem Titel Wet. Elisabeth Nehring war für uns dabei.
Auf halber Spitze kommen sie mit leicht eingeknickten Knien, wie fragile Huftiere, die das Gehen erst üben müssen. Die Beine stecken in langen schwarzen Strümpfen, die Torsi in dünnen Trikots mit verrutschten Trägern. Im Gleichklang und mit schlenkernden Armen durchmessen die 8 Tänzerinnen und Tänzer den Raum. Immer wieder wird der Rhythmus der Gruppe durchbrochen. Eine Wendung zur Seite, eine Drehung des Oberkörpers, eine Änderung der Bewegungsrichtung. Sharon Eyal schafft Bewegungsfiguren, die an die Malerei des Manierismus denken lassen. Unnatürliche Proportionen, gewundene, in sich verdrehte Körper, die sich überdehnen, schlängeln und starksen. Die Charakteristika der gemalten Figura Serpentinata werden von ihr in Tanz übertragen. Sie erschafft befremdliche, unter Hochspannung stehende Wesen, die mitunter an fehlprogrammierte Androide denken lassen. Mit ihren tänzerischen Abstraktionen ist die Choreografin dabei auch die Meisterin feinster Veränderungen. Sie lässt Bewegungssequenzen sich endlos wiederholen, schiebt immer wieder kleinere und größere Variationen dazwischen, löst die Gruppenstruktur rhythmisch auf und führt sie unerwartet wieder zusammen. So arbeitet Sharon Eyal in jeder ihrer Produktionen und auch in den 3 circa 20-minütigen Teilen der Uraufführung Wett. Der große Gewinn an diesem Abend? Wir kommen den Tänzerinnen so nah wie nie zuvor. Und das, obwohl wir in der riesigen Halle des Kraftwerks in Berlin-Mitte sitzen, einem rohen, weiten Industriebau mit unzähligen Säulen, verschiedenen Ebenen, beeindruckenden Sichtachsen und immer neuen Raumperspektiven. Die eigens für die Uraufführung eingebaute Bühne ist dennoch fast intim. Zu ebener Erde, in die Höhe durch ein Zwischengeschoss begrenzt und von drei Seiten von den Publikumsplätzen umgeben. Auf diese Weise sieht man Details, die auf den entfernten Bühnen der Theater- und Opernhäuser, für die Sharon Ayal für gewöhnlich choreografiert, verborgen bleiben. Verzerrte Gesichter, gezierte Gesten, leere Blicke oder ganz im Gegenteil, bewusste Kontaktaufnahmen mit einzelnen Zuschauerinnen. WET ist ein großes Gemeinschaftsprojekt, entstanden aus der engen Zusammenarbeit mit den Musikern Corless und Ori Lichtig sowie dem britischen Kollektiv Curl. Im dritten Teil des Abends sind die Musiker mit auf der Bühne, ganz prominent in die Mitte platziert, die Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich um sie herum. Eigentlich eine interessante Idee, nur ist die Beleuchtung hier bereits leider so gedimmt, dass Einzelheiten und Interaktionen kaum zu erkennen sind. Das Publikum ist dennoch hingerissen, was auch daran liegt, dass ins Kraftwerk nicht nur die üblichen Verdächtigen, sprich Theater- und Tanzinteressierte, kommen. Die Kunststiftung Light Art Space, die Sharon Ayal den Auftrag für diese Produktion gegeben hat und gleich eine ganze Tanzreihe mit ihren Werken im Kraftwerk ausrichten ließ, hat mit der Kombination aus Ort und Künstlerin das richtige Gespür bewiesen. Denn Sharon Ayal kann mit ihren wirklich gut choreografierten Arbeiten zwischen zeitgenössischem Tanz und Clubkultur mitreißen und beim Publikum starke Emotionen wecken. Die Frage nach ihrer künstlerischen Weiterentwicklung mag angesichts dieser Leistungen und ihres weltweiten Erfolgs ein bisschen spielverderberisch klingen. Sie muss nicht heute, aber im Hinblick auf ihre seriell wirkenden Choreografien irgendwann gestellt werden.
Irgendwann. Elisabeth Nehring über die jüngste Produktion von Sharon Ayal und der Lev Dance Company, WET, gestern Abend im Kraftwerk Berlin. Die Filmgeschichte ist voller Helden, die mit Witzpunkten, mit Originalität und einer gewissen Kühnheit, bei denen das stromlinienförmig gute Aussehen, sagen wir, nicht an allererster Stelle steht, dafür aber Schlagfertigkeit und die Bereitschaft, alles auf eine Karte zu setzen. Ein solcher Held betritt heute womöglich die Leinwände in unseren Kinos. Cooper Hoffman in der Rolle des Teenagers Gary Valentine, eines einstigen Hollywood-Kinderstars, der nun in der Werbung, in der PR-Branche und im Wasserbetten-Business sein Glück versucht und der die um einige Jahre ältere Elena umgarnt. Das alles ereignet sich Anfang der 70er. Paul Thomas Anderson ist der Filmvater dieser Liebes- oder auch Nicht-Liebesgeschichte mit dem Titel Licorice Pizza. Anderson, Regisseur von so unterschiedlichen Filmen wie Magnolia, Punch Drunk Love und There Will Be Blood. Rüdiger Susland, Licorice Pizza, also Lakritz-Pizza, ist der Name einer Kette von Plattenläden, die es wirklich gegeben hat, so wie der Film auch sonst Spuren realer Personen und Ereignisse enthält. Was ist das für eine besondere Mischung aus Realität und Fiktion?
Ja, es ist schon eine fiktionale Geschichte, aber sie hat offenbar mindestens viel mit der persönlichen Erinnerung von Paul Thomas Anderson zu tun. Das Ganze ist gedreht worden im San Fernando Valley, dort bei Los Angeles, wo Anderson aufgewachsen ist, wo er übrigens auch schon Magnolia, den Sie erwähnt haben, gedreht hat und Boogie Nights. Also ein bisschen ist es für den Regisseur die Rückkehr zu den Ursprüngen auch filmisch, aber es ist offenbar auch eine Rückkehr zu den Erinnerungen und zu seinen ganz besonderen Vorlieben. Einmal in puncto Musik, Sie haben es erwähnt, dann aber auch sicherlich die Vorlieben im Kino, denn der Film spielt genau genommen vor allem im Jahr 1973 und es wird angespielt auf das damals ganz wichtige New Hollywood Kino, was ja auch die Europäer beeinflusst hat. Also Filme von zum Beispiel Robert Altman oder von Peter Bogdanovich, der vor kurzem gestorben ist. Ein ganz eigenes amerikanisches Autorenkino, das sicher auch Anderson inspiriert hat.
Also eine Hommage an diese Filmemacher, auch ästhetisch. Paul Thomas Anderson hat ja analog auf 35mm gedreht.
Ja, das zum einen. Das können sich natürlich nur Regisseure wie er leisten, weil das die Studios sonst nicht finanzieren würden. Es ist genau eine Hommage an das Kino, an die Musik, an die Zeit. Sicher so ein bisschen persönliche Erinnerungssuche nach der verlorenen Zeit, kann man sagen. Und gleichzeitig ist es natürlich eine universale Hommage an die Kindheit, die wir alle kennen. Also diese Zeit, die Hauptfigur, dieser Cooper, der ist natürlich jemand, der Cooper Hoffmann, die Figur, die er spielt, Gary, das ist natürlich so, der ist genau 15, also genau im Übergang zum Erwachsenwerden und verliebt sich in eine ältere Frau, ist gleichzeitig extrem, eigentlich ein bisschen übertrieben selbstbewusst, dabei voller Pubertätspickel, macht aber schon Geschäfte, hat schon seine Schauspielkarriere hinter sich. Also so eine Übergangsfigur, die auch den Übergang zwischen zwei Zeitaltern, sozusagen Post-Hippie-Zeit und der ganz früh beginnende Boom, dann der dann zum Silicon Valley führt und zum Neoliberalismus. Das alles sieht man da so ein bisschen drin. Es geht also auch um eine Geschichte des amerikanischen Jahrhunderts, wenn man so will. Aber eben darum, wie sich eine persönliche Biografie, die von uns allen und des Kollektiven nicht nur Amerika, sondern der kollektiven westlichen Welt einschreibt in diese Entwicklung.
Also Zeitgeist, Anklänge und trotzdem klingt es für mich so wie so ein klassischer Feel-Good-Movie. Oder gibt es da noch eine andere tiefere Ebene?
Es gibt schon verschiedene tiefere Ebenen. Zum einen ist die Liebesgeschichte nicht so klassisch. Das ist, um jetzt nicht zu viel zu verraten, mindestens meine Achterbahnfahrt. Und sie ist natürlich ungewöhnlich durch diese Alterskonstellation. Das ist auch heute noch ungewöhnlich. Damals ist das No-Go, dass sie 25 ist und er 15 und deswegen weiß sie auch nicht ganz genau, was sie jetzt von diesem Bubi halten soll. Gleichzeitig fühlt sie sich dazu hingezogen. Für mich ist sowieso sie, Alana, ein bisschen mehr fast die Hauptfigur von diesem Paar, aber es ist eben auch eine Geschichte zweier Individuen. Auch sie muss auf eine andere Weise erst erwachsen werden. Sie muss sich emanzipieren von ihrer Familie. Es ist eine jüdische Familie. Es spielt, wenn es im Jahr 1973 spielt, natürlich auch zur Zeit des Yom Kippur-Krieges. Eines Krieges, wo Israel sehr verändert hat. Und es gibt schon immer über die Nachrichten den Blick, nicht nur auf Watergate, nicht nur auf die Ölkrise, sondern auch auf so etwas.
Große Begeisterung überall in den Feuilletons. Einer der schönsten Liebesfilme des Jahres 2022, habe ich gelesen. Schließen Sie sich diesem Kollegenurteil an?
Es ist ein ganz toller Film. Es ist ästhetisch, vor allem über die Kameraarbeit, diese großartigen Kamerafahrten. Das ist das reine Glück. Da ist es in mancher Hinsicht der beste Film von Anderson. Ich glaube, das Einzige, was man vielleicht dagegen sagen kann, ist, dass der Film ein bisschen zu sehr weiß, wie gut er ist und dadurch was Kühles hat. Und das ist vielleicht die kleine Einschränkung am Schluss dieses Lobs, ja.
Also ein bisschen selbstverliebt. Rüdiger, genau. Susland war das, danke. Wir sprachen über Licorice Pizza, den neuen Film von Paul Thomas Anderson, ab heute auch in den deutschen Kinos. Wir bleiben beim Film, denn gestern Abend ist der Max-Ophüls-Preis vergeben worden, das Festival in Saarbrücken zu Ende gegangen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Corona-bedingt fand das Festival 4 Tage länger als üblich statt, und zwar in hybrider Form. Der Hauptpreis der diesjährigen 43. Ausgabe ging an den Film Money Boys, und das direkt in 3 Kategorien. Der Regisseur Cibi Yi kommt ursprünglich aus China und lebt in Österreich. Sein Film handelt von einem homosexuellen Chinesen, der in seinem Land als Stricher sein Geld verdient. Prostitution ist in China verboten. Über sein Debütwerk sagte Cibi Yi gestern Abend:
Ich habe mich gefragt, in so einem Land wie China, also man ist erzogen, pietätvoll zu sein zu den Eltern, zu der Familie. Und Männlichkeit hat eine große Bedeutung. Und dass es trotzdem junge Männer gibt, die ihren Körper so damit verkaufen. Vor allem, die haben das gemacht, um ihre Familie auf dem Land meistens finanziell zu unterstützen.
Weitere Preise gingen an den Film Soul of a Beast von Lorenz Merz, die Geschichte eines 17-jährigen jungen Mannes, der bereits Vater ist. Der Film Lady Bitch von Paula Knüppling und Marina Prados erhielt den Preis für den gesellschaftlich relevanten Film. Der Preis wird von Deutschlandfunk Kultur und der Bundeszentrale für politische Bildung verliehen. Darin geht es um eine junge Frau, die während ihrer Arbeit am Theater sexuell von dem Regisseur belästigt wird. Gleichzeitig schreibt der ihr auf der Bühne die Rolle einer selbstbewussten Frau zu. Vom Fiktionalen ins Reale. Erst vor knapp 10 Tagen hatte es geheißen, der ehemalige Präsident der Musikhochschule München, Siegfried Mauser, müsse bis Anfang Februar seine Gefängnisstrafe antreten. Der Bundesgerichtshof hatte Mauser wegen sexueller Nötigung in 3 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Mauser, der auch die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, möchte den Gang ins Gefängnis mit einer Eingabe an den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen nun noch abwenden. Das berichtet die FAZ heute. Demnach werde Mausers Anwalt den Bundespräsidenten ersuchen, die Strafvollstreckung im Gnadenwege aufzuschieben. Und der Schriftsteller Daniel Kehlmann hält in diesem Jahr die Marbacher Schillerrede. Das teilte das Deutsche Literaturarchiv in Marbach heute mit. Die Festrede beschäftigt sich immer mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen, die auch in Kehlmanns Romanen eine Rolle spielen. Ob es dann auch wie in seinem jüngsten Text um die erwartbaren Tücken künstlicher Intelligenz geht, die Auflösung erfolgt im November. Soweit die Kulturmeldung.
Mit Antje Allroggen. Dankeschön. Die Denkstunde im Deutschen Bundestag. Sie ist auch hier gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute am Donnerstag mit Marja Elmenreich am Mikrofon.